Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Schönen guten Abend.
Deine Vita, wenn man die so sieht, klingt ja total spannend. In Aachen aufgewachsen, die Mama Köchin, Papa Barkeeper in einem Strip-Lokal und selbst neben dem Gymnasium katholischer Messdiener. Klingt nach einem interessanten Familienleben. Was hattest du denn so für eine Erziehung?
Durchaus kirchlich geprägt. Jetzt nicht von meinen Eltern, die hatten damit an für sich wenig am Hut, aber ich hatte einen Volksschullehrer, der auch sehr fromm war und den ich sehr liebte, weil er nämlich Förster war. Und das ist ja auch ein beliebter Kinderberufswunsch. Er nahm mich mit zum Füttern und das war natürlich, und den habe ich vergöttert. Und neben der Frömmigkeit war er auch Stammgast bei meinem Vater.
Ah, ja.
Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Was ich sowieso nicht wusste, was mein Vater machte. Dann hatten wir auch einen sehr charismatischen Religionslehrer nachher, den späteren Weihbischof Buchkrämer, den ich auch sehr liebte. Und so war ich dann ein sehr frommes Kind.
Und das so bis 18, 19?
Das bis 18, 19 und dann ließ es ganz plötzlich nach und dann kam das Philosophiestudium und das gab eben den Rest. Dann war ich ja auch strammer Marxist, das ist ja klar, das war man ja.
Zu der Zeit.
Und Juso aktiver. Und
Agnostiker. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Das ist ja eine philosophische Haltung, aber der Agnostiker ist der, der in der Gottesfrage nach allen Seiten offen ist. Und also ich bin da völlig undogmatisch. Ich würde auch jetzt niemanden versuchen, vom Glauben wegzubringen, denn natürlich weiß ich, dass man sich als Gläubiger sehr wohl fühlen kann. Aber wenn der Zug mal abgefahren ist, dann ist er weg.
Du bist in Aachen aufgewachsen. Warst du jemand, der Karneval aktiv mitgefeiert hat oder eher derjenige, der dann zum Skiurlaub fuhr?
Also dazu muss man ja zwei oder ein Entwicklungsstadium bemühen, um das zu erklären. In dieser Zeit, in der man ja auch dann als vorpubertärer Junge noch keine Freundin haben durfte. Also mein Vater, bisschen widersprüchlich zu dem Beruf, war aber sehr streng. Ich durfte also nicht mit Mädchen ausgehen und so. Da war Karneval natürlich die einzige Möglichkeit, um überhaupt zu knutschen. Das heißt, ich fieberte diesen drei Tagen ganzjährig entgegen.
Viele ja noch bis heute.
Ja, und das war natürlich irgendwann mal Feierabend damit. Aber so dieser Straßenkarneval mit Verkleiden und Rumrennen und auf die Kirmes und Ajuja spielen, man bildete ja einen Kreis und ein Pärchen war in der Mitte und tanzten in der Gegenrichtung. Und das Lied, was dann gesungen wurde, stundenlang, endete immer mit "Und gib der Juja einen Kuss." Und dann küsste man sich. Mhm. Und dann blieb einer drin, suchte sich einen neuen Partner oder eine neue Partnerin. Und so, wenn man Glück hatte, kam man so auf 5, 6 Küsse am Nachmittag. Es war unglaublich. Ich war immer jemand, der auf Stimmen stand. Also ich weiß noch, Righteous Brothers Unchained Melody hat mich umgehauen. Mein erster Auslandsexport, den ich mir gekauft habe, war Walk Away von Matt Monroe. Die englische Version von Warum nur Warum aus Udo Jürgens erstem Album. Ich war auch großer Freddy-Fan. Wolfgang Sauer, Glaube mir. So die Geschichten. Also bei mir muss das immer eine gute Stimme sein.
Mhm. Apropos gute Stimme, deinen allerersten öffentlichen Auftritt hattest du 1964 in der Schule beim Schulball. Was hast du denn da gemacht?
Ich habe als Cameo-Auftritt, obwohl ich ja nicht prominent war, ich war Gastsänger und sang Jack the Ripper. Ich glaube, Casey Jones and the Governors war damals die Version und Wild Thing von den Trucks. Und es gibt ein Interview mit meinem damaligen Direktor, der insbesondere meine parodistische Leistung hervorhebt.
Damals schon. Mhm. Grönemeyer hat mir neulich erzählt, dass er als Kind so viel gelacht hat, dass die Eltern ihn zum Psychiater gebracht haben, weil sie dachten, er hätte einen an der Waffel. Warst du früher als Kind...
Das ist aber mal eine schöne Geschichte.
Warst du früher als Kind in der Schule schon immer der Pausenclown oder eher nicht?
Ich habe mit 6 Jahren schon meine ersten Märchen geschrieben und das mit der Entdeckung der Comedy als einer Möglichkeit, auf der Hackordnung voranzukommen oder in der Nahrungskette. denn das war ja schon das Renommiergymnasium und die anderen waren als reiche Eltern und ich ja nun so gar nicht.
Humanistisch
und Elite-Gedöns. Und ich war auch aufgrund der Tatsache, dass ich sehr früh eingeschult worden war, natürlich immer auch der Kleinste und Schwächlichste. Also erstmal vom Körperbau her nicht das Versprechen erstklassigen genetischen Materials, was ja diese ganzen Sportler, die brauchen ja, die können ja dumm wie Stulle sein. Nicht? Die sehen eben gut aus und die Weiber fliegen drauf. Da müssen wir Mittelmäßige ja gucken, was wir im Füllhorn haben. Mhm. Und das war einmal, ich konnte immer gut singen, aber ich konnte natürlich nicht Gitarre spielen. Die Gitarre war ja damals der Schlüssel.
Der Bringer überhaupt.
Ja, und wir hatten drei in der Klasse, die das konnten und die wollten natürlich selber singen und nicht mich begleiten, verständlich. Und ich durfte nicht Gitarre lernen, ich durfte nicht mal Geige lernen. Mein Vater sagte, kommt nicht in Frage, ich will nicht, dass du wie ich in einem Nachtberuf landest. Er hat ja hingehauen, wie wir sehen. Führte aber dazu, dass ich Blockflöte lernte.
Auch schön.
Das erotische Instrument Numero Uno.
Du wolltest ursprünglich Journalist werden.
Das, ja. Und
in welcher Sparte?
Ja, das war mir eigentlich, egal. So weit waren die Überlegungen nicht. Aber ich, so für Zeitungen schreiben, das war so eine vage Vorstellung, dass mir das Spaß machen würde. Ich habe es ja dann auch gemacht. Es gab ja damals noch nicht diese modernen Studiengänge Kommunikationswissenschaften. Es wurde ja empfohlen, einfach etwas zu studieren, was einem Spaß machte, was Geisteswissenschaft und Germanistik, klar, Philosophie war auch. Und man begann ja dann auf Lehramt zu studieren. Und dann war es so, ich ging von Aachen nach Berlin und kümmerte mich ja überhaupt nicht um Studienordnung.
Da hast du eher die Kneipenkultur studiert?
Nein, gar nicht. Ich habe schon studiert und vor allen Dingen, ich hatte fast eine halbe Stelle als Tutor, als Deutschlehrer und hatte dann irgendwann meine Scheine beisammen und dann sagten die ja April, die Kombination ist in Berlin nicht lehramtsfähig. Dann hätte ich entweder ein anerkanntes Nebenfach nachstudieren müssen oder zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ich konnte von der Singerei schon prima leben, schrieb für Zeitungen, machte Hörfunk und habe gesagt, ja Kinder, das war's jetzt aber mit dem Journalisten. Arschlecken, jetzt werden wir hier Entertainer.
Apropos Entertainer, wie war denn das, als du jetzt von Aachen so schön nach Berlin kamst? Das war doch ein Kulturschock.
Gar nicht. Ich hatte mich in Berlin anlässlich eines Besuches verliebt. Ich landete mit einem Kumpel.
In Berlin verliebt oder in die Stadt verliebt?
In die Stadt.
Okay.
In Berlin auch verliebt. Ja. Auch. Das kommt, ist ja dann
erschwerend hinzu.
Das, wir wohnten in einer Wohngemeinschaft. Das kannte ich ja als Aachener Provinzei überhaupt nicht. Das war ja der Hammer. Mhm. So. Und da war ja nun auch immer Party.
Warst du WG-tauglich?
Ich war WG-tauglich. Wir waren nur eine Woche da und ich war dann die Kneipenszene, also die Auftrittskneipenszene. Ich im Steve Club, da sitzt Hannes Wader im Publikum auf der Bühne, Werner Lämmer hört und ich sagte, nächstes Semester bin ich hier. Ich konnte ja schon ein paar Lieder von Ulrich Roski und hatte ein paar Vertonungen und ein einziges eigenes Lied. Ich wollte das auch. In Aachen konnte man nicht auftreten.
Du hast auch Kästner und so, also richtig so, auch
ja,
anspruchsvolle Geschichten.
Das, was man so macht, wenn man nichts eigenes hat. Mhm. Das sind ja immer dieselben üblichen Verdächtigen. Und dann war ich 73 zum Sommersemester hier und war dann im Go-In, das war die erste Anlaufstelle und sagt zum Joe, kann ich hier mal singen?
In der Bleibtreustraße.
In der Bleibtreustraße. Und dann kriegte man einen Probetermin, der war umsonst und dann ging das. Also Leute haben nicht gepfiffen. Und ab dann wurde man bezahlt. 5 Mark und 2 Freibier. Das war der Anfang von allem. Die
Gebrüder
Blattschuss waren ein Zusammenschluss der komischen deutschsprachigen Folklore-Szene. Und wir wollten nur ein Geburtstagsständchen fürs Go-In. Da waren überhaupt keine Absichten bei. Und die Leute sind so ausgerastet, dass mein Produzent, ich arbeitete schon an meinem ersten Album zu der Zeit, sagte, Kinder, das müsst ihr auf Deutsch machen. Wir hatten so ein paar Oldies verhunzt. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kam die erste Blattschuss-LP, kam etwas früher raus als meine, hat aber keine Sau interessiert. Ist dümmer, als du denkst. War eine schöne Platte mit Beatles-Verdeutschungen und Paul Simon-Geschichten. Unter anderem Silence is Golden. Das, was wir halt machten, damals an dem Tag auf Deutsch, hat sich überhaupt nicht verkauft. Und auf dem zweiten Album war dann Kreuzberger Nächte. Das mochten wir gar nicht. Beppo hatte das wirklich schon lange in der Schublade gehabt. Wir hatten es ein paar Mal gespielt. Wir waren ja Musikalkabarettisten. Wir waren ja was Besseres. Wir waren ja auch da, als Mike Krüger sein zweites Programm ausprobierte. Go In platzte aus allen Nähten, anders als bei uns. Und wir standen da mit verstrengten Armen. Was ist das denn für eine Scheiße? Also so ein richtiger schöner Dünkel. Mhm. Und wie gesagt, Kreuzberger Nächte und der Kudrinski von der Hansa sagte, das wird ein Hit und wir haben ausgelacht. Und dann erst mal gespielt im SFB für 400 Anrufe oder sowas und dann war es ja nicht mehr zu stoppen. Und da war aber für mich auch das Projekt Blattschuss beendet. Also es wurde mir zu viel. Ich studierte, ich unterrichtete, ich machte mein Solo-Ding. Man kam auch in Konflikte, wenn man einen Fall hatte. Nimmst es für dich, nimmst es für die Gruppe. Wir hatten auch Knatsch, das hat jede Gruppe. Und dann habe ich gesagt, macht alleine weiter. Und das war aber wiederum für die Gruppe, für die drei Verbliebenen, die Chance, in der ZDF-Hitparade aufzutreten, weil das damals auf drei Mann limitiert war. Also mit mir wären wir gar nicht in die Hitparade gekommen. Und dann wurde das Ding natürlich zum Überknaller.
Du heißt ja eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern du heißt Hans-Jürgen Hubert Dorenkamp. Mhm. Das war eigentlich auch ein schöner Name. Du hättest ja auch so heißen können.
Ja, heute würde man das wahrscheinlich nehmen. Damals dachte man, das ist nicht tauglich für den Beginn einer Weltkarriere.
Hubert D. oder so.
Ja, klar. Also damals war das irgendwie mein erster Produzent, sagte Horst Steffen Sommer, damals selbst ein berüchtigter Liedermacher auf den Festivals, Jimmy, komm, wir fressen eine Leiche. Der fand das und ich dachte, ja, klar, Künstlername war ja, hatte man einfach. Und ja, Bad Salzuflen, Lipperland, von der Lippe, ist so eigentlich schön, da können findige Journalisten allerlei Wortspiele mit anstellen, was dann auch eingetroffen ist. Ja, und so kam es dann.
Du lebst ja heute noch in Berlin. Was ist so dein Lieblingskiez?
Ich finde meinen Kiez sehr schön. Friedenau, altes Dichterviertel. Ich habe auch schon mal Günter Grass, Müll raustragen.
Günter Grass,
sehen in der Niedstraße, wohnen aber jetzt die Enkel. Die haben eigentlich alle da, zumindest kurze Zeit mal, gewohnt. Das ist schön, es ist ruhig. Ein ganz normaler, schöner Kiez mit sehr viel internationaler Gastronomie, was für mich immer so ein Kriterium ist. Und man kann prima einkaufen. Also es gibt natürlich noch schärfere Ecken, gerade so fürs Einkaufen. Also ich rede, wenn ich einkaufen sage, rede ich immer von Lebensmitteln, damit das mal klar ist.
Ja, okay.
Aber es ist schön und ich wohne da eigentlich schon seit dem Beginn, der sich dann in der Herderstraße abspielte, in der WG, wohne ich eigentlich dann schon sehr lange da in verschiedenen Wohnungen.
Du hast gerade die Gastronomie angesprochen, du kochst ja auch selber sehr gerne. Hat das so deine Mama in dir geprägt?
Ganz offensichtlich, aber die hat das nicht forciert, das kam freiwillig. Ich habe der, solange ich denken kann, immer gern beim Kochen geholfen und mein Vater war ein schrecklicher Kunde für eine Begeisterung. Köchin, weil er wirklich nur ganz wenige Gerichte mochte. Und meine Mutter hat dann abends, wenn er das Haus verließ und zum Dienst ging, hat sie ihm sein Rumpsteak, was er immer haben wollte, mit Bratkartoffeln. Und für sich und mich hat sie dann noch was anderes gekocht. Und später, als das dann mit meinen Studenten, wo wir auch viel kochten, und als ich dann Gewürze kannte, die sie nicht kannte, habe ich dann ihr die Tipps gegeben.
Und was kochst du so? Eher Hausmannskost oder mediterran oder alles?
Ich kenne mich ja, sagen wir mal, in allen Volksküchen der Welt ein bisschen aus, weil ich ja eben mit allen Nationalitäten zu tun hatte. Ich hatte eher als andere Leute Zugang zu chinesischen Gewürzen. Also es gab in Aachen noch keinen Asienladen, aber ein holländischer Gewürzhändler kam einmal die Woche in eine Garage und verkaufte an die indonesischen Studenten diese Gewürze, also Sambal Oleg oder Bami Goreng-Mischungen oder Nasi Goreng, das kannte ich da alles schon.
Oft ist es ja so, dass viele Komiker oder Comedian, wenn man die dann persönlich kennenlernt, überhaupt nicht komisch sind.
Wie?
Bei dir hat man immer den Eindruck, dass man gerne mit dir mal einen Kölsch trinken würde.
Dabei Kölsch muss ich passen. Also
okay.
Diese Pferdepisse, Entschuldigung, ich habe mich in all den Jahren, die ich in Köln nun tätig war und bin, an dieses Getränk nicht gewöhnen.
Aber so ein anständiges Bier.
Ja, was in Berlin aber auch schwierig ist. Also die Schulle und Kindl, sorry, ist auch nicht trinkbar. Also es muss ein schönes herbes Pilz sein. Kölsch und Alt sind Verirrungen. Das geht nicht. Aber ansonsten trinke ich auch sehr gerne Wein.
Ja, aber du bist schon einer so von der Lebensschiene. Also bist auch einer, der gerne lacht, auch im richtigen Leben.
Ja, wobei ich aber jetzt nicht privat das große Wort führe, denn ich muss ja auch Input kriegen. Also ich höre sehr gerne auch zu und muss mich auch jetzt nicht privat hervortun, was dazu führt, dass ich im Urlaub, als wir noch Cluburlaube machten, still im Liegestuhl lag und was las. Und dann kommt eine Frau und sagt, Sie sind ja nicht so lustig. Also dieses Missverständnis, dass man dazu da ist, auch jeden individuell rund um die Uhr zu entertainen, ist offensichtlich nicht auszuräumen. Aber gut, gibt Schlimmeres.
Absolut. Wo schreibst du denn deine Gags? Oder wo fallen dir deine Gags ein? Ist es im Café, in der Kneipe oder am Schreibtisch?
Ich bin ein großer Freund, wie auch die meisten Kollegen, glaube ich, von magischen Orten wie einem Café oder einer Kneipe, die einfach nicht überfüllt sein darf, aber einfach eine gute Atmosphäre hat. Und dann suche ich eigentlich dauernd nach solchen Orten. Also ich hatte ein schönes Café bei mir im Kiez, und das ist weg. Da ist jetzt ein Italiener, das ist zwar ordentlich, aber das ist für mich nicht mehr zu brauchen. Gehe auch gerne, wenn ich überhaupt Zeit habe, mal so schlendere ich durch die Stadt und gucke, wo könnte, habe auch immer was zu schreiben bei. Und ansonsten, naja, im Urlaub, ich habe ja ein Apartment auf Mallorca, also direkt am Meer. Das ist natürlich ein Traum. Also da kann ich wirklich sehr gut arbeiten.
Das heißt, auf der einen Seite beobachtest du die Leute, aber dir passieren ja selber auch ganz witzige Sachen im richtigen Leben. Also wenn ich an die eine Geschichte denke, an die du da neulich erzählt hast im Hotel, wo du das Wasser zum Laufen bringst. Wolltest.
Also
das war so ein bisschen Talentschuppen. Du wolltest einfach nur den Wasserhahn aufdrehen, hast du erzählt. Und damit löste es eine ganze Welle von Dusche und.
Da kam dann der Hausmeister und der war im Moment dann aber selber verwirrt und sagte.
Aber was wolltest du denn ursächlich machen?
Ich wollte mir die Hände waschen. Und ich drehte an dem Hahn.
Ja.
Und der ließ sich drehen und es passiert. Das war das Ding. Er ließ sich drehen, es passiert aber nichts. Dass man ihn nach hinten kippen muss, auf die Idee kam ich nicht. Ich habe nur gedacht, Scheiße, kein Wasser. Bin dann in die Dusche gegangen, wollte ausprobieren. Die ging und dann wollte ich sie ausmachen und habe dann etwas zu weit gedreht und dann ging die Überkopfdusche an und saute mich völlig ein. Und da habe ich dann, ich habe es ja nicht mehr ausgekriegt, weil ich das nicht kannte, dass das nur eine einzige winzige Position ist. Links und rechts tut sich was und in der Mitte ist, also ich kannte das nicht.
Aber wer sowas erlebt, muss sich nicht viel ausdenken.
Nein.
Jetzt bist du mit einem neuen Programm unterwegs.
Ich bin mit dem Programm schon seit Anfang des Jahres unterwegs, aber jetzt geht es bald weiter.
So und, geht's.
Ja.
Ein Comedy-Crashkurs und Lebenshilfe für Senioren. Wieso denn diese Einschränkung der Zielgruppe?
Ja, das ist natürlich ein Angebot für jedermann, aber ich möchte einfach den Senior, wozu ich ja gehöre, ich möchte uns ein bisschen featuren, denn wir werden ja, sagen wir mal, verächtlich gemacht als Zielgruppe. Das ZDF hört sich ja immer an, sendet für Halbtote, die ARD auch und man hält sich ja immer bei den Privaten sehr viel darauf zugute, dass die sogenannte werberelevante Zielgruppe zwischen 14 und 49 besonders stark vertreten ist. Das ist ja demografisch gesehen, wird man sich ja davon verabschieden müssen, denn bald gibt es ja nur noch Ältere. Das heißt, dieser Unsinn muss aufhören, das hat ja Dr. Thoma mal in die Welt gesetzt und stimmt ja alles nicht. Die Älteren haben das Geld und sind durchaus nicht markentreu, sondern eben wechseln sehr gerne. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit einfach nur noch Reichweiten nennen, wenn es um die Einschaltquote geht, also sprich Zuschauerzahl. Dann wird man sagen, diese Sendung haben jetzt 9 Millionen geguckt und die andere haben 4 Millionen geguckt und dann hört man mal mit diesem blöden Prozentkram auf.
Und da gibst du also so schön Lebenshilfe, unter anderem mit dem Mann, der per Namentelefon eine Frau anbaggert.
Ja, das ist eine der Möglichkeiten. Ja.
Wie stelle ich mir das vor?
Ja, man geht in einen Supermarkt, hält sich bei den Bananen auf und wenn eine Frau, die einen interessiert, reinkommt, dann sagt man Klingelingeling, nimmt eine Banane und sagt, ja, Herr Bundespräsident, wie schön. Bundesverdienstkreuz für mich, wie schön. Oh, Ihre Frau wird auch dabei sein, wunderbar. Hören Sie, können wir das morgen besprechen? Ich stehe kurz vor einer Verabredung mit einer wahnsinnig aufregenden Frau in einem beigen Top mit braunen Applikationen und einer hellgrünen Jeans. Und wenn sie dann lacht, dann weiß man, die ist ein bisschen blöd, da geht was.
Sensationell. Allerdings, wenn das ein anderer außer dir macht, würden, glaube ich, die weißen Männer kommen.
Nein, das ist nicht wie bei Grönemeyer.
Apropos Grönemeyer, du hast ja auch Imitationen von Grönemeyer, Helge und Udo.
Udo, Grönemeyer, Peter natürlich. Peter ist natürlich wieder normal.
Und Gröni, wie klingt der bei dir?
Das ist doch Blödsinn.
Udo, vielleicht auch nochmal kurz?
Hm,
Alles okay.
Sehr cool. Du hast ja immer diese verschiedenen Figuren und diesmal ist der Opa neu.
Ja, der Opa ist neu und das ist ein Glanzstück. Das ist so ein richtig fieser und das ist auch so, das ist ja alles Zufall, weil ich gehe ja auch sehr gerne in Läden, wo man so Scherzartikel und Zauberei kaufen kann. Ich hatte ja auch mal so einen Laden.
Wir reden jetzt nicht von Beate Use.
Nein, gar nicht. Von so richtig so Unsinnsladen. Ja. Und da gibt es einen sehr schönen in Monheim, Mannheim, wo ich sehr gerne bin, weil da ist am Roseneck ein schönes Museum, ein schönes Museumscafé, dann eben dieser Laden und eine 2001-Niederlassung und sensationelle Gastronomie. Und in diesem Laden fand ich einen Schnuller. Es ist eigentlich ein Schnuller und der hat aber vorne dann so zwei Hasenzähnchen. Und dann dachte ich, das wird schon zu irgendwas gut sein. Und das nehme ich. Das heißt, die Zähnchen, das sieht richtig geschossen aus, auch auf größere Entfernung, also Bühnen geeignet. Mhm. Und dieser Schnuller verändert die Sprache so, dass es ein bisschen klingt wie eine Mischung aus Helge Schneider und Paul Panzer, aber doch wieder anders. Und dann habe ich noch so ein blödes Hütchen und so eine Cola-Flaschenbodenbrille, wie Harpe sie auch gern verwendet, und einen Stock. Und fertig ist ein fieser, eigentlich ganz ekelhafter alter Sack, der diese Attitüde hat, ihr habt ja keine Ahnung und früher, ihr wisst ja gar nicht, was Hunger ist und die Nummer. Ja, und er erzählt, der resoniert einfach so ein bisschen und das ist einfach eine tolle Figur geworden. Das schreibe ich schon an der neuen Folge.
Du hast ja auch wieder die Mischung, dass natürlich auch Musik dabei ist und es gibt eine längstfällige Hymne für die Spreewaldgurke.
Ja, das ist ein sehr schönes Lied, was die Menschen sehr mögen und was ich auch sehr mag. Das ist eigentlich ein Fremdtitel. Ich habe mir den Text ein bisschen verändert, also ein bisschen die Strophen ein bisschen witziger gemacht und ja, ist eine richtige Stimmungsnummer.
Kannst du kurz ein paar Textzeilen vielleicht zur Darbietung bringen?
Heute wird groß gefeiert, ich reiche Nudelsalat, später auch noch Würstchen, heute wird an nichts gespart. Nur vom Allerfeinsten, was für ein Buffet. Doch was muss ich da sehen? Wir sind ja nicht komplett. Wo sind die Spreewaldgurken? Wo sind sie hin? Ohne Spreewaldgurken. Ich bin ein bisschen in Juppie Heest das jetzt.
Ja, aber hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ganz große Klasse, ganz großes Kino. So geht's. Das neue Programm von Jürgen von der Lippe. Schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Ist das schon fertig? Mein Gott, es ist mir vergangen wie im Flug. Ich bedanke mich.